Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Er kann eine Béchamel nicht von einer Bouillabaisse unterscheiden. Sie verwechselt Van Halen und Van Helsing. Begrüßen Sie mit mir Ihre Hosts, Julia und Rob.
Julia.
Robert.
Ich freue mich, wieder in deiner Küche zu sitzen.
Ich mich auch. Wichtigste Frage vorweg. Hast du noch genug Kaffee?
Nein, ich hätte gern einen, bitte.
Also klar.
Ja, ne, ich brauche ja Kaffee, ne, um einfach startklar zu sein und hier bei uns im Plattenteller auch dann gut performen zu können.
Ja, ich bin von Natur aus woke.
Ja, können wir ja mal eine Umfrage machen bei uns auf Twitter oder so. Heißt woke dann auch, dass man on woke ist?
Nee.
Nee.
Nee, okay. Das ist ein anderes.
Gut, das hätte ich nämlich dann auch verneint jetzt.
Woke.
Ja. Gut.
Boah. Pass auf, was ich gerade aushole hier.
Boah, ja, hier ist der Richterhammer.
Der Fleischprügel.
Mit dem werde ich hingerichtet quasi. Aber egal. Herzlich willkommen an alle unsere Hörer. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe vom Plattenteller, eurem musikalisch-kulinarischen Podcast. Julia und ich, wir kümmern uns jede Woche um einen Song, der im weitesten Sinne etwas mit Essen zu tun hat. Kochen das Essen nach, beziehungsweise Julia kocht das Essen nach, die ist nämlich zuständig für meinen Appetit, beziehungsweise für mein Sättigungsgefühl. Und ich spreche über die Songs.
Ja, ich habe dich in den, wie viele Folgen haben wir jetzt schon?
Es ist die 17.
Habe ich dich schon ganz schön gut durchgefüttert, ne?
Hast du, ja. Ich habe auch viel Neues gelernt, ja, habe viele tolle Sachen essen dürfen. Freue mich auch immer wieder, wenn ich hier bei dir was zu essen kriege.
Ja, sehr gerne.
Ja, und habe aber auch ganz viele tolle Songs kennengelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch den Song, den wir heute bearbeiten, kannte ich vorher nicht und er gefällt mir. Wirklich.
Das haben wir ja nicht allzu oft, dass ich einen Song oder entsprechend ein Essen vorschlage, wozu wir einen Song suchen müssen und der Song gefällt dir dann auch.
Wir
ne?
müssen zugeben, es war dieses Mal tatsächlich so, dass Julia gesagt hat, was sie kochen möchte und wir haben nach einem Song gesucht. Und es gab einen ersten Vorschlag, da habe ich da reingehört und dachte mir, schwierig. Jetzt gemacht, tatsächlich, ist ja auch herausfordernd, der war glaube ich aus dem Jahr 1917.
Ich hatte 14 gelesen, aber
oder
ja,
14,
ich hatte es
ja.
mir dann nämlich auch nochmal angehört und gedacht, oh, das kannst du Robert nicht antun.
Ich hätte es gemacht, das wäre so ein bisschen Hans Albers mäßig und so, hätte man schon irgendwie verpacken können. Aber wir haben einen anderen Song gefunden und zwar kümmern wir uns heute um den Song Cucumber Castle von den Bee Gees.
Yay! Yeah.
Ja, und dementsprechend gibt es was zu essen heute?
Es gibt heute Pai Huang Hua.
Oh.
Ja, das heißt, es ist Mandarin und heißt geschlagene Gurke.
Geschlagene Gurke, ja.
Genau, und zwar ist das ein Salat. Ja, heute gibt es tatsächlich mal nur einen Salat, beziehungsweise eine Vorspeise, weil wir essen ja doch immer schon sehr reichlich hier. Wenn ich jetzt gerade mal an letzte Woche zurückdenke, unsere Currywurst-Schlacht, ne? Da müssen wir dann auch mal ab und an ein bisschen auf die schlanke Linie achten. Und ja, diesen Smack Cucumber Salad oder diesen Gurkensalat der chinesisch oder Sichuan-Küche, kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von ihrem Stammchinesen. Es ist nämlich ein sehr, sehr weit verbreitetes, also auch über die Sichuan-Region hinaus Gericht in ganz China. Und was den besonders macht, ist zum einen, dass man die Gurken nicht nur einfach schneidet, sondern sie schlägt, wirklich schlägt. Deswegen habe ich auch gerade den Fleischbrügel bzw. Fleischklopfer rausgeholt. Oder den Topf, ich muss mal gucken. Also manche machen es mit dem Topf. Normalerweise macht man es in der chinesischen Küche traditionell mit einem großen Hackebeil. Das besitze ich jetzt nicht. Und damit werde ich den zermatschen. Dann ist ja ganz viel Knoblauch ist dran. Es ist
nicht
Sesam
mehr knutschen
dran.
Heute also.
Ja gut, das haben wir sowieso an Plattentellertagen aufgegeben, oder? Sesam ist dran und dann schwarzer chinesischer Essig, Reisessig, dunkler Essig.
Den kenne ich doch noch von dem, ja vom Chop Suey, da hatten wir den auch mit dran,
nee,
oder?
Da hatten wir chinesischen Kochwein dran.
Ah, okay.
Ich glaube, bislang kam der dunkle Reisessig bei uns noch nicht zum Einsatz. Ich benutze den unter anderem sehr, sehr gerne für Dip. Oh, hatten wir in der Dipping Sauce zu den Scarion Pancakes drin? Das kann sein.
Das ist ja schon ganz lange her.
Oh, das war in der zweiten Folge.
Damals. Weißt du noch früher, als wir den Plattenteller noch angefangen haben?
Ja, genau. Naja, das sind auf jeden Fall so die Kernzutaten des Ganzen und ja.
Ich bin mal gespannt, was dieses Gurkenschlagen für eine Sauerei in der Küche anrichtet.
Gar nicht mal so viel, weil ich bediene mich eines Tricks, den ich aus der American Test Kitchen habe. Und zwar werde ich die Gurken vorher in einen großen Gefrierbeutel geben, bevor ich drauf prügle, damit die tatsächlich nicht in der ganzen Küche rumfliegen.
Okay, ich sag mal so, Chapeau. Ja?
Hast jetzt nicht mitgerechnet, nee. Ne?
Tatsächlich war das nicht im Rahmen meiner Vorstellungen.
Tja.
Aber weißt du, was im Rahmen meiner Vorstellung ist? Ein Kaffee.
Oh nein, hatte ich jetzt das Pad schon eingelegt? Nee, nein.
Ja, liebe Hörer, ne, ihr kriegt wieder mit, wie Julia mich quasi koffeiniert, kann schon gar nicht mehr richtig reden, weil mir der Kaffee fehlt, ja, mich einfach sitzen lässt beim Plattenteller.
Ja, für deinen Schlafmangel bist du doch selbst verantwortlich.
Ja, nicht unbedingt. Meistens andere, die mich wach halten.
Könnte euch da schon klar. Ja.
Genau, kommen wir zum Song. Cucumber Castle von den Bee Gees. Ich habe den Song tatsächlich vorher noch nie gehört. Ich fing an zu googeln. Gab ein Cucumber Castle, fand da ein Album, dachte mir, oh geil, ganzes Album. Guckst du mal, welche Nummer der Song war? Ist da nicht drauf. Ich sag, Dann habe ich erstmal geguckt, ist das wirklich ein Song? Hast du mir einen Albumtitel genannt zu unserem Gericht oder nicht? Guck dann wieder, okay. Also es gibt ein Album und es gibt einen Song, aber der Song hat nichts mit dem Album zu tun. Der Song war vor dem Album. Und dann googelte ich dann natürlich auch so ein bisschen, um einfach Informationen zu dem Song zu bekommen. Und kam dann drauf, okay, der Song hat tatsächlich überhaupt nichts mit dem Album zu tun. So, ne, den gab es halt vorher. Es ist der Song vom dritten Bee Gees Album, Bee Gees First. Wie das immer so ist.
Das mit dem Nummerieren üben wir nochmal.
Veröffentlicht am 24. Juli 1967. Das Album, auf dem der Song drauf war, also Bee Gees First, kam in den deutschen Albumcharts auf Platz 4. Der Song Cucumber Castle war Track Nummer 9, hat eine Länge von 2 Minuten und 8 Sekunden. Veröffentlicht wurde das Ganze unter dem Label Polydor. Producer war Rob Stigwood und das Genre ist im weitesten Sinne Pop, weil es damals zur Popmusik zählte. Wenn man aber diesen Song hört, würde ich sagen, und es passt auch einfach musikalisch eben sehr gut da rein, es ist psychedelisch. Dazu kommt, dass das Cover dieses Albums sehr psychedelisch ist und tatsächlich mich an die Beatles und das Cover von Magical Mystery Tour erinnert. Einfach aufgrund der Farben und der Form. Also es ist einfach die Zeit. Deshalb war das Ganze eben auch so. Damit ihr alle einen Eindruck von diesem Song bekommt, hören wir da jetzt einfach mal rein.
Yet early that morning was he to receive a surprise.
Cucumber Castle von den Bee Gees. Als ich den Song gehört habe, dachte ich mir, jetzt sind doch nicht die Bee Gees.
Eben, ich wollte gerade sagen, das sind doch die Fab Four. Das sind doch die Beatles.
Könnte man tatsächlich meinen. Für mich sind die Bee Gees eben auch immer Fever, Night, Fever, ja. Night, Fever.
Immer diese Kopfstimme und so, was hier ja gar nicht drin ist.
Genau. Und da wird tatsächlich mal richtig gesungen. Also richtig, das andere ist ja auch richtig, ne? Aber es ist natürlich eine extreme Art dessen.
Getragener gesungen.
Genau. Und plötzlich muss ich sagen, wow, was für ein cooler Song. Ich habe ihn mir ein paar Mal angehört, um ihn überhaupt einfach erstmal zu verstehen. Also was überhaupt passiert, auch musikalisch. So, ne? Und was will mir der Song überhaupt sagen? Ich habe mir den Text durchgelesen, du vielleicht auch. Er ist Wirr. Ja, Cucumber Castle. Ich weiß nicht, du kennst dich ja ein bisschen aus in der englischen Literatur. Was sagt uns ein Gurkenschloss?
Mir persönlich gar nicht.
Gut, mir auch nicht. Der Text, und deshalb passt auch dieser Song so ein bisschen einfach in die psychedelische Musik. Ich werde im Laufe des Podcasts noch ein bisschen auf den Text eingehen. Da können wir beide ein bisschen philosophieren, was denn da vielleicht dahinter steckt.
Das machen wir ja gerne.
Ja.
Es klingt auf jeden Fall so, als sei LSD mit im Spiel gewesen.
So wirkt es tatsächlich, auch musikalisch, aber auch da komme ich später nochmal drauf. Ich habe gesehen, Du hast die Gurken jetzt schon mal sicherheitsverwahrt.
Genau, ich habe sie schon in ihr Zwischendomizil in den Ziploc-Bag gegeben und jetzt werden wir mal prügeln, oder?
Warte bitte kurz, ich möchte das Ganze videotechnisch festhalten.
Okay, ich werde jetzt zwei Varianten ausprobieren. Zum ersten Mal werde ich jetzt hier, mach mal nicht so viel von der Unordnung im Hintergrund. Im ersten Schritt werde ich jetzt mal mit dem Topf versuchen. Geht schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja.
Ich werde jetzt mal zum Vergleich nochmal den Fleischklopfer nehmen.
Geht ja auch. Der ist noch besser und ich
ist
glaube...
ein bisschen gezielter, glaube ich.
Also wenn ich mir das überlege und mir das anschaue, ja, ich filme dich nicht, Julia, ich sag's mal nur so, aber ich glaube, du hast da ganz schön viel Spaß dran an dem, was du da gerade tust.
Ich komme vom Familienbesuch, ich muss Aggressionen auslassen.
Wie weit zerklopft man die jetzt?
Ja, nur so ein bisschen, dass es aufplatzen. Also warum...
Schneidet man die noch klein? Bleiben die so groß?
Die werden jetzt gezupft. Die werden jetzt gebrochen. Das machen das Handarbeit tatsächlich. Und hier kommen ja dann auch so ein bisschen die Kerne und so ein bisschen Wasser schon raus. Das ist auch gut so, das bleibt zurück. Das wollen wir nämlich gar nicht im Salat haben. Das soll nicht so sehr verwässern.
Hm.
Der Grund, warum wir das überhaupt prügeln... ist folgender, durch das drauf einschlagen, brechen die Zellwände schon auf. Und dadurch können die dann, Osmose, ne, hatten wir schon mal, dann auch wieder wesentlich besser die ganzen Zutaten und vor allen Dingen das Salz aufnehmen. Und deswegen machen wir das so.
Nichts geht gegen einen gut gesalzenen Gurkensalat.
Was Salz mit Gurken macht, ist immer wieder faszinierend.
Kartoffeln auch sowas, finde ich. Eine gut gesalzene Kartoffel ist Gold wert.
Ja, alleine schon dieser osmotische Effekt, dass dann das Salz in die Gurke reingeht und das Wasser rauskommt. Also ich habe in letzter Zeit ein paar Mal wieder selbst Tzatziki gemacht und dann natürlich erstmal die Gurke schön geraspelt und gesalzen und im Sieb dann auf der Schüssel stehen lassen. Und was dann da rausläuft schon mal an Gurkenwasser, was man im Übrigen auch sehr gut trinken kann.
Ich mag es total.
Es ist sehr erfrischend, aber im Salat wollen wir es halt möglichst reduzieren oder im Tzatziki, damit es nicht zu flüssig wird.
Ja.
So, und jetzt zerbreche ich das hier so ein bisschen in mundgerechte Stücke. Es ist halt sehr rustikal.
Ja, sieht man schon. Auf jeden Fall hast du das, was ich nachher esse, schon mal in der Hand gehabt.
Meine Hände sind gewaschen, keine Sorge.
Ja, das ist ja okay, das glaube ich ja.
Ich führe hier einen hygienischen Haushalt.
So, okay, aber auf jeden Fall, also da kommen dann eben die Gurken rein, alle anderen Zutaten, das war's dann eigentlich schon, oder?
Das ist ein relativ einfaches...
Lässt man den dann irgendwie noch stehen?
Ja, genau, also ich werde jetzt erstmal die Gurken halt hier zerkleinern und das ist, auch wenn du Lust hast, kannst du mir dabei auch helfen.
Na, sehr gern, ich bin ja jetzt hier quasi als dein Beikoch einfach schon angelernt, ne? Ich weiß doch, was ich...
Die werden jetzt gleich noch gesalzen und dann auch halt, wie schon erwähnt, achso, na klar, musst erst Hände waschen, gesalzen und dann erstmal hier auch wieder stehen lassen und dann geht's weiter.
Mhm.
Ja, was witzig ist, wenn man auf die einprügelt, dass die sich halt wirklich in der Mitte richtig teilen.
Genau, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ihr könnt euch das Video anschauen, ich habe es gefilmt auf unserem Twitter-Kanal beziehungsweise bei Instagram, könnt ihr euch das ansehen. Ich hätte gedacht, die zermatschen in alle Richtungen, ne? Aber dass sie ja tatsächlich eben ihre Sollbruchstelle im Kern haben und damit eben dahin die Gewalt deiner quasi hin diffundiert.
Genau, die Gewalt des Hammers diffundiert. Genau. Ja, du hast das gut verstanden. Was
im Prinzip. So, wie groß machst du denn die Dinger jetzt
hier?
Ja, so,
dass sie in den Mund passen, ne?
Okay.
Also, in meinen Mund, nicht in deinen. Moment, alles rum. In deinen Mund, nicht in meinen. Ups.
Egal wie es kam, es konnte gar nicht anders. Gut, also, ne? Weißt
verdammt.
Schon.
Lala, wir sind ein familienfreundlicher Podcast.
Genau.
Zumindest Großmütter- und Mütterfreundlicher
Podcast. Hin und wieder gibt es auch explicit Lyrics, sowas hat weniger mit unseren Kommentaren zu tun.
Genau.
Vielmehr mit der
Musik. Mit den
Songs.
Genau. Aber du siehst schon, hier unten schwimmt jetzt echt Gurkenwasser in dem Beutel.
Ja, wie gesagt, ich mag das ja. Ne? Das ist auch wieder eine wunderbare Grundlage auch für einen Gin Tonic mal wieder.
Oh ja, oder ein Gin Tonic Sorbet, ne? Wie in unserer Folge. Gott, wie haben wir sie denn genannt?
Sexy Eyes? War Sexy Eyes,
aber wie haben wir denn die Folge genannt? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ich weiß es nicht. Du denkst dir meist die Episodentitel aus. Von daher kann
von
ich
dir kommen höchstens
sagen.
Mal Tracknamen.
Genau, Kapitelnamen.
Ja, genau. Da hast du dich ja neulich bei Kielis ordentlich ausgetobt.
Genau. Übrigens könnt ihr natürlich, also alle, die uns auch jetzt das erste Mal hören, können natürlich alle unsere Folgen nachhören. und weiterempfehlen.
Unser Back-Catalog quasi.
Genau, genau.
Da hört ihr auch, dass wir wirklich von Folge zu Folge besser werden.
Das stimmt. Und auch die Songs. Ja, und auch einfach die Art und Weise, wie wir das Ganze machen.
Ja.
So, ich würde mal sagen, letztes Stück machst du und ich erzähle uns gleich mal wieder was zu.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Bee Gees sind, was man ja in der Musik immer wieder hat,
Brüder.
Genau. Allerdings in der Masse, in der die Bee Gees auftreten, ist es dann doch wieder so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Wir alle kennen die drei Bee Gees, ne?
Na klar.
Aber
wir sind jetzt nicht mehr drei, aber ja.
Es gab auch noch einen vierten.
Oh.
Ja, da dachte ich mir dann auch so, okay, also irgendwie, irgendwo muss da ein Nest sein, ne? Die Bee Gees sind geborene Engländer oder beziehungsweise Briten, auf der Isle of Man geboren, dann in ihrer Kindheit mit ihren Eltern ausgewandert nach Australien, haben dann auch da einen australischen Pass bekommen. Also vielleicht hin und wieder hört man eben auch, dass sie Australier sind, eigentlich sind sie Briten. Familienname Gibb, ne? Also Bee Gees steht eigentlich für Brothers Gibb.
Also BG und da wohnen dann zwei E's jeweils.
Genau, die Gebrüder Gibb sozusagen sind es. Schon mit 6 Jahren standen die Bee Gees auf der Bühne. Wenn wir jetzt von den Bee Gees sprechen, sprechen wir nur von dreien. Wir sprechen von Barry Gibb, geboren 1946, ist auch derjenige, der heute noch lebt. Robin Gibb und Morris Gibb, beide also sind Zwillinge gewesen, beide 1949 geboren. Morris Gibb ist 2003 bereits verstorben an den Folgen einer Darmoperation und Robin Gibb 2012 nach einem langen Krebsleiden. Also wie gesagt, die drei standen mit 6 Jahren, beziehungsweise Barry Gibb in dem Fall dann eben mit 9 Jahren bereits auf der Bühne. 1958 waren sie als Kinderband unterwegs, machten Beatmusik, also schon so diese englische Musik, mit der auch die Beatles quasi gestartet sind. 1960 hatten sie sogar ihre erste eigene Fernsehshow im australischen Regionalfernsehen. Und 1965, muss man sich jetzt reinziehen, da war Barry Gibb 19 Jahre alt, wurde er als bester Songwriter ausgezeichnet mit 19, weil er bereits in den 60er Jahren, und er wurde 65 dafür ausgezeichnet, also von 14 bis 19, hat er für viele Künstler in Australien Songs geschrieben. Respekt, Hut ab.
Da frage ich mich ja immer, Songs, die sind ja doch meistens... Ja, es geht um das Leben, es geht um Erfahrungen, es geht um Liebe, es geht um Leid. Woher nimmt ein 19-Jähriger den Erfahrungsschatz?
Ich weiß es nicht. Also entweder hat das erlebt, er hat vielleicht viel gelesen, ne, um sich einfach aus der Poesie zu bedienen, aber auch dazu einfach eben auch musikalisch, ne? Also mit als 14-Jähriger irgendwie Songs für gestandene Musiker zu schreiben, also finde ich gut. Toll, kein Wunder, dass letztendlich die Bee Gees dann eben auch so einen Weltruhm erreicht haben. 1966 bekamen sie einen Vertrag von Polydor und reisten damit oder zogen damit auch wieder zurück nach Großbritannien. Damit starteten sie eben auch ihre Musikerkarriere. Die Band Bee Gees wurde ersetzt oder quasi extra ergänzt noch durch Gitarre und Schlagzeug. Und 1967 gab es dann einen ersten Millionenerfolg mit dem Song New York Mining Disaster 1941. Also man hat sich eben einfach einem großen Unglück angenommen, hat daraus einen Song gemacht. Und da war die Musik tatsächlich eben auch noch eher düster, ne? So ein bisschen noch gar nicht so in diese Pop-Richtung. Die Bee Gees wurden immer als große Konkurrenz zu den Beatles und den Rolling Stones gehandelt und waren tatsächlich eher so, naja, aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie auch angezogen waren, waren sie so Schwiegermutters Liebling, waren so die wohlerzogenen Jungs im Gegensatz zu den Rüpeln der Beatles und der Rolling Stones, die auch mit Drogen und so zu tun hatten. Die Bee Gees waren immer so die die ordentlichen, ne?
Naja gut, da sprechen wir von den Beatles, aber auch in den späteren Jahren. In den Anfängen waren sie ja auch Schwiegermutters Lieblinge.
Das stimmt, ganz am Anfang. Ja. Auf jeden Fall hat sich halt eben auch die britische Presse dann da so ein bisschen drauf eingeschossen und dann eben auch die Bee Gees immer so ein bisschen beschossen, weil sie eben einfach so, ne, eben nicht so dieses Rüpel-Image hatten und so. Ja.
Angepasst.
Genau. 1969 kam es dann zur Trennung der Bee Gees. Band vorbei. Denn es gab Streitigkeiten zwischen den Brüdern und wie es immer so ist, da redet man wieder nicht miteinander. Julia, kennst du doch, ne? Dass man sich mit seinen Geschwistern streitet.
Ja.
Also ich kenn's auch. Ne? Ich habe ja auch drei Geschwister.
Ich muss sagen, so doll, dass wir nicht mehr miteinander gesprochen haben, war es noch nie.
Okay, ich hatte sowas schon, aber ist dann eben auch irgendwann wieder vorbei. Dadurch kam es auch 1970 wieder zur Wiedervereinigung der Bee Gees. Jeder versuchte da irgendwie so ein bisschen seine Solo-Karriere zu starten, aber keiner von ihnen hat es so wirklich geschafft. Und dann fand man sich halt wieder zusammen 1970, war aber musikalisch dann eher so ins Bedeutungslose abgedriftet, bis tatsächlich die Disco-Welle startete. Und da kamen dann eben auch die Bee Gees, die wir kennen heutzutage, ne, oder was viele von uns einfach mit den Bee Gees assoziieren, das kam eben in den 70ern durch den Disco-Sound, den sie eben auch einfach mitprägten. Ne? Zum einen die Beats, zum anderen natürlich eben ihr Falsettgesang, also dieses hohe, diese hohe Kopfstimme quasi, die sie benutzen, ne, die auch so ein bisschen fistelmäßig klingt. Ihr habt mal geschaut, was da letztendlich passiert. Ne? Also letztendlich werden die Stimmbänder so weit abgeklemmt, dass sie nur noch an den Rändern schwingen. Und so entsteht quasi der Ton. Und es ist eben auch ein sehr, ja, eine gängige Art und Weise gewesen zu singen. Nicht nur jetzt in dem Pop-Bereich. Bei den Beach Boys kennt man es. Prince mit seinem Song Kiss zum Beispiel. Freddie Mercury natürlich, ne, er konnte einfach alles singen. Ja. So. Aber auch im Metal ganz viel. Rob Halford von Judas Priest singt so bei dem Song Painkiller zum Beispiel. Bruce Dickinson von Iron Maiden. Ian Gillan von Deep Purple und zum Beispiel auch Eric Adams von Manowar. Alles Sänger, die diese Stimmtechnik eben auch benutzen. Nur fällt es da eben, die sage mal, nicht so auf, wie jetzt eben in der Popmusik, wo eben die Bee Gees.
Kann man das lernen? Oder
kann man tatsächlich lernen.
Ist eine
Gesangstechnik, wenn man letztendlich seinen Stimmknorpel und die Muskeln, die da sind, eben gut bedienen kann. Ne, dann kann man eben die Stimmbänder sozusagen eben auch dementsprechend ziehen und festmachen und sowas.
Was ich mich ja mal frage, ist, schädigt das nicht lang nachhaltig die Stimme?
Wenn du die Technik beherrschst, nicht.
Okay.
Das ist letztendlich einfach auch ein Muskel, ne, den man trainieren muss, der dann das alles steuert. So, und dann geht das. Genau, 1977 hatten sie ihren größten kommerziellen Erfolg und es war die Disco-Ära, es war Saturday Night Fever und sie haben natürlich den Soundtrack dazu geliefert. Nach dieser ganzen Disco-Ära kam wieder so eine Phase, wo man nur noch mäßig erfolgreich war, ne? Da war quasi die große Zeit der Bee Gees vorbei und Ende der 80er gab es nochmal ein kleines Comeback, wo sie dann eben auch wieder so ihren Ursprungssound fanden, ne? Wo dieses ganze Falsett-Singen dann wieder weg war. Vielleicht ist es eben tatsächlich, dass wir die Bee Gees auch nur aus dieser Disco-Ära kennen, ne? Und deswegen vielleicht jemand, der sich intensiver mit der Musik beschäftigt hat, der würde wahrscheinlich auch bei dem Falsett sagen, oh, das waren nie die richtigen Bee Gees. So, ne? Möglicherweise war es so. 2003, ich habe schon gesagt, dann der Tod von Maurice Gibb nach einer Darm-OP. 2006 wurde dann die Band offiziell aufgelöst. Alle drei Brüder, auch postmortem, haben nochmal die Ehrendoktorwürde in Manchester bekommen für ihr
musikalisches
Schaffen. Genau.
Manchester ja nun eine der Epizentren der englischen Musikszene.
Ja. Genau, und 2012 dann eben noch der Tod von Robin Gibb nach langer Krebserkrankung. Irgendwie hat man es dann eben leider. Ja, ist nicht so schön. Aber ich will euch natürlich auch nochmal ein paar Songs zeigen, wo man einfach so einen Eindruck bekommt, wer denn die Bee Gees eigentlich sind. Wir hören einmal rein bei Night Fever von 1978, in Massachusetts von 1967 und You Win Again von 1987.
Massachusetts.
Ihr hättet Julia jetzt mal sehen müssen. Bei Night Fever ging es ja ab in der Küche, ja. Hatte sie ihre John Travolta Disco-Moves rausgeholt, ja.
Kann zwar nicht tanzen, aber ich gebe mein Bestes.
Also ich nehme an, dass es die John Travolta Disco-Moves waren und nicht die von Pulp Fiction. Da hat er die gleichen getanzt, ich weiß. Ist okay. So, aber ich fand bei der Auswahl, ich persönlich kannte da wirklich auch alle drei Songs. Die waren mir zumindest schon mal untergekommen und das ist halt eben so dieses Phänomen, was ich vorhin meinte, so. Oder was ich auch schon mal meinte, bei Herbert Grönemeyer hatten wir es auch. Ne? Es gibt einfach so Bands, du hörst Songs und wusstest vielleicht gar nicht, dass die Songs von denen sind, aber du kennst diese Lieder irgendwoher. Und so zum Beispiel vielleicht auch manchmal, weil sie gecovert werden. Ne?
Ja, so habe ich ja die Bee Gees kennengelernt. Durch How Deep Is Your Love in der Coverversion von Take That. Es gab
Robbie Williams.
Ich glaube, das war aber glaube ich schon eine Zeit nach Robbie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall mit einem sehr eindrucksvollen Video, wo sie alle auf Stühlen gefesselt im Keller als Entführungsopfer einer Frau sind oder was auch immer sie mit dem vorhaben. Ich habe das Video, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich kann es nicht mehr genau mich erinnern. Aber die Frau, die schleicht dann immer so um die Jungs herum und die singen. Und so bin ich, also über diesen Song bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es die Bee Gees gibt.
Ja, auf jeden Fall kann man sie sich mal anhören und ich finde auch einfach eine bewegende Geschichte der Band. Ich habe sie jetzt natürlich stark verkürzt dargestellt, da wir uns ja eigentlich auch nur um den einen Song kümmern wollten, aber auch mit wem die so alles zusammengearbeitet haben. Okay, Barbara Streisand zum Beispiel, ganz viel auch für die Musik getan, ne? Und auch, wie ich jetzt eben auch herausfinden durfte, einfach durch den Song auch musikalisch ein großen Weg gegangen. Also ich kannte eben tatsächlich diese Art zu singen, also weg von diesem Disco-Ding überhaupt nicht. Ne? Wusste gar nicht, dass sie auch andere Songs quasi
also diese Bee Gees kanntest du nicht.
Genau, ja.
Genau.
So, also Gurke ist gerupft, wahrscheinlich schon gesalzen, weil du hast sie in einem Sieb.
Genau, sie tropft schon ordentlich ab und parallel rühre ich gerade das Dressing an. Dafür habe ich, das waren jetzt glaube ich 3 Knoblauchzehen, also in dem Rezept, das ist hier ein amerikanisches, es steht geschrieben, man solle einen Teelöffel voll gehackten oder zu einer Paste zerriebenen Knoblauch nehmen. Hier war ich auch heute mal wieder voll und habe die Knoblauchpresse benutzt. Ich habe sie, man kann sie benutzen. Man muss nicht immer alles von Hand machen. Und das habe ich dann erstmal mit dem schwarzen Essig, mit dem dunklen Reisessig verrührt und kurz stehen lassen, damit der Knoblauch ein bisschen anfängt, da durchzuziehen. Dann kam ein Teelöffel Zucker dazu, 2 Teelöffel Sesamöl, also geröstetes Sesamöl und ein Esslöffel dunkle Sojasauce und das rühre ich jetzt so ein bisschen, bis der Zucker sich aufgelöst hat.
Mhm. Also wie lange wartest du jetzt? Ich meine, die Gurken, die können wahrscheinlich
nicht
3 Tage lang ab.
Also man soll sie eigentlich 15 bis 30 Minuten durchziehen lassen. Ich habe das aber auch schon deutlich kürzer gemacht. Wir haben sie jetzt, glaube ich, 5 bis 10 Minuten in etwa da durchziehen lassen und ich würde sagen, das reicht uns auch für heute. Also da sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Und deswegen brauche ich jetzt einmal die große Schüssel. Ich habe nämlich festgestellt, dass die kleinen Schüsseln zu klein sind, um ordentlich zu manchen.
So, ich mache mir mal einen Kaffee in der Zeit.
Oh. Im Fernsehen nennt man das ein Callback, ne?
Ja, und ich finde es gut. Also sollte sich irgendwann mal ein Kaffeehersteller interessieren, Werbung in einem Podcast zu machen. Ich sage mal so, bei uns ist er ständig vertreten.
Ja.
Und der wird doch nicht nur einmal erwähnt.
Nein. Ja, also uns kann man sowieso gut besponsern, glaube ich. Wir haben nämlich eine so große Produktvielfalt, die wir hier sowieso auf eine ganz natürliche Art und Weise verwenden. Ihr findet uns online, Social Media, schreibt uns an. Wir hatten es ja schon mehrfach erwähnt. Auf Twitter ist es der Platten-Teller, auf Insta der Plattenteller-Pod und da dürft ihr uns gerne schreiben, liebe Marken, wenn ihr mit uns arbeiten wollt.
Genau, aber ansonsten dürfen uns natürlich auch alle anderen Hörer schreiben.
Immer.
Na, dürfen da gerne mal ihre Songs abgeben.
Ich werde das da jetzt mal rübergeben. Ne?
Ja, ich bin gespannt.
Es riecht so, also man riecht natürlich den Essig, den Knoblauch, aber auch dieses geröstete Sesamöl, also wo der Sesam geröstet wird und dann zu Öl verarbeitet wird, so rum wird ein Schuh draus. Riecht sehr, sehr intensiv. Ich bin ja großer Sesam-Fan geworden.
Ja, muss ich auch sagen, war sonst immer, kannte ich es nur so auf dem Brot, ne? Oder auf einem Brötchen halt also, mal mit
ja,
Sesam.
Ja, genau,
so,
als Dekor quasi.
Aber nicht eben als
Kochzutat.
Genau, als Gewürz ja. Letztendlich ja auch. Ne? Und Sesam bringt aber schon was mit, auch einfach auch, wenn er gemahlen ist, finde ich, weil der auch so eine Sämigkeit einfach.
Ja, genau. Also wenn man so ein Tahin nimmt oder so, das ist ja auch ein sehr pastös dann, ne? Fast so ein bisschen wie Erdnussbutter. Hat ja auch sehr viel Öl. Entsprechend natürlich wird dann halt auch Öl draus gepresst, ist klar. Mhm. Und das Öl ist ja auch Geschmacksträger und so wird er dann halt auch sehr aromatisch einfach.
Sehr schön, freue ich mich drauf. Du bist ja quasi jetzt schon in den letzten Atemzügen des Gerichts, wenn ich das jetzt hier so beobachte,
oder? Du willst schon wieder meinen Tod prophezeien. Nein, bin ich in den letzten Atemzügen, aber in den letzten Zügen der Zubereitung, das ist richtig.
Sehr gut. Dann genau. Werde ich mal ganz schnell mit der Musik nochmal weitermachen. Wir wollen nämlich auch mal ein bisschen auf den Text eingehen. Ich habe schon gesagt, Julia, wir dürfen uns jetzt wieder ein bisschen der Interpretation widmen. Der Song ist tatsächlich ja sehr kurz. Er hat eine Strophe, einen Chorus, eine Strophe und einen verkürzten Chorus. Das war's. Inhaltlich, der Song heißt halt Cucumber Castle. Und ich spiele einfach mal den Song ab der ersten Strophe an, bis der erste Chorus quasi vorbei ist. Und dann gehen wir mal da so ein bisschen über den Text rüber und überlegen mal gemeinsam, was uns dieser Song sagen will.
There where the trees see the grass, a Pinkerton spy said this is the place I will try, and he did. Stood in the dark sat a man who beckoned him in, but leaving his grass was a sin. But he did. Do come the castle, be ever so humble its home. He saw the light in the cellar reflect in his eyes. Yet early that morning was he to receive a surprise.
Die erste Strophe. There were the trees, see the grass, a thing gets inspired. Also irgendjemand sieht da so Bäume, ein bisschen Gras und ist für irgendwas inspiriert. So würde ich es erstmal sagen. Sad, Anführungsstriche, this is the place I will try. And he did. Also er will da irgendwas machen. Vielleicht, weil es der Cucumber ist.
Ich reiche hier mal kurz den Kaffee.
Vielleicht möchte er Gurken anbauen. Also er sieht ein Stück Grün. Vielleicht kann man da wunderbar Gurken anbauen. Stood in the dark, sat a man who beckoned him in. Also er stand im Dunkeln und saß ein Mann, der ihn, Julia, und jetzt muss mir helfen, beckoned. Also beckoned him in, hat ihn vielleicht irgendwo hier hineingebeten, winkte ihn herein.
Winken.
Genau, winkte ihn herein. But leaving his grass was a sin, but he did. Also er hat sein Gras dann wieder liegen lassen und ist dem Mann gefolgt.
Sein Gras?
Aha. Naja, leaving his grass.
Mhm.
Na, so. So, dann kommt das erste Mal die erste Zeile vom Chorus Cucumber Castle, be ever so humble it's home. Also bescheiden wie zu Hause, so irgendwie. Sei immer so bescheiden wie zu Hause. Oder was?
Ja, in den Satzbau kann man viel rein interpretieren. Jetzt sind wir an der Stelle des Podcasts angekommen, ne? Be ever so humble it's home. Also da fehlt irgendwie das Komma. Sei immer so bescheiden. Es ist zu Hause? Ja,
vielleicht.
Vermutlich. Ja.
Genau, okay. Dann geht's weiter. He saw the light in the cellar reflect in his eyes. Also er hat irgendwie Licht im Keller gesehen, was einfach in seinen Augen spiegelte.
Mhm.
Und dann hat er auf den Empfang einer Überraschung gewartet. Yet early that morning. Also noch früher morgen kam eine Überraschung. So, und dann geht's wieder um Cucumber Castle, be ever so humble, it's home. Was soll man da rein interpretieren?
Ich habe keine Ahnung.
Also hätte er tatsächlich versucht, eine Gurke anzubauen, weil es ja so toll ist, ne? Hat er vielleicht einfach am nächsten Morgen im übertragenen Sinne auf die gewachsene Gurke gewartet, die als Surprise zu ihm kam. Aber warum im Keller? Ich verstehe es nicht.
Nee, ich glaube, der Keller spielt hier gar nicht so eine große Rolle. Warte mal. Der Mann hat ihn ja hineingebeten. So, und so wie ich das verstehe, sieht er das Kellerlicht in den Augen dieses Mannes reflektiert.
Mhm.
So, also sie sind nicht unbedingt im Keller. Are you leaving or are you receiving, my friend? Also,
gehst du oder
empfängst du?
Die Überraschung möglicherweise.
Vermutlich die Überraschung. Doesn't need any money till then and he did. Also es gibt wohl eine kostenlose Überraschung. Da ist ein Mann, der ihn heranbittet, der mit ihm spricht, ey, das hier ist mein Land, nicht deines.
Ich habe aber eine Überraschung für dich, quasi.
Also gib es mir nun, ich bin tot. Also offenbar spricht er mit einem Geist.
Vielleicht.
So, was ist jetzt,
Genau, also, wir wissen es nicht. Wir lassen es einfach mal so stehen, denn auch ich war nach diesem Lesen des Textes, dachte ich mir so, okay.
Ich glaube, das geht nur mit ganz viel Drogen.
Möglicherweise. Kommen wir lieber einfach nochmal so ein bisschen auf die Instrumentierung zu sprechen und hören auch dafür einfach nochmal kurz in den Text rein, weil auch die Instrumentierung sorgt hin und wieder für Verwirrung.
Yet early that morning was he to receive a surprise. Here come the castle, be ever so humble its home. Here come the castle, be ever so humble its home. And are you leaving or are you receiving, my friend? Does need any money to lend?
Also zur Instrumentierung. Man hört im Hintergrund erstmal eine Gitarre, die durchgehend ein gleiches Riff spielt. Geht die ganze Zeit durch. Fiel mir aber, als wir vorhin Night Fever hörten, auf, dass es scheinbar auch so ein typisches
Bee Gees Ding ist.
Ja, genau, so ein Signature quasi von den Bee Gees, weil auch bei Night Fever hast du immer die Gitarre, die immer durchgehend einfach nur so ein Riff spielt.
So ein Groove, bisschen so. Den Part der Drums übernimmt als Taktgeber, so ein bisschen.
Genau, so ungefähr. Ne? Und dann haben wir das Schlagzeug in dem Song, was viel auf der Snare arbeitet, also auf der Trommel, die quasi beim Schlagzeug zwischen den Beinen sitzt, ne? Die man sehr laut, die man auch so als Fanfarenzugstrommel kennt, wo die Leute drauf rumspielen. Und das, was die Snare da spielt, wirkt auf mich sehr marschartig, treibend. Ne? Also es treibt irgendwie. Und dann kommen Streicher dazu und Bläser. Und die erschaffen in meinem Verständnis eine sehr surreale Situation, weil sie zu diesem ganzen Text und allem dann immer so eine Melodien wie irgendwie so. Und einen totalen Kontrast, finde ich, zu der grundsätzlichen Stimmung, die erzeugt wird. Einmal durch die Harmonien, die musikalisch da sind. Dazu der Gesang, der so Cucumber Castle, be ever so humble its home. Ne, ist keine klassische Pop-Melodie, die irgendwie die geht extrem ins Ohr, bei mir zumindest, aber die halt nicht so Happiness und sonst was, sondern die ist immer so, ja.
Hat schon ein bisschen was Folkloristisches.
Ja. Ich habe mir noch so aufgeschrieben, man kann sich beim Hören nicht wirklich zwischen Trauer und Hoffnung entscheiden. Also immer, wenn es so das Gefühl gibt, jetzt geht's nach vorne, geht's wieder zurück. So, und der Text ist ja genauso verwirrend. Also es passt alles wunderbar zusammen. Mir gefällt der Song, muss ich sagen. Und Julia, ich habe ein bisschen Hunger.
Ich nicht nur ein bisschen.
Und ich sehe, du bist fertig. Ich habe noch ein paar, ganz wenige Punkte noch, und zwar zum Thema Bemerkenswertes. In der Millennium Edition des Guinness Buchs der Rekorde sind die Bee Gees als erfolgreichste Familienband der Welt verzeichnet. Muss man erstmal hinkriegen. Dafür muss man erstmal eine Familie sein. Und
was sagt die Kelly-Family dazu?
Ja, die waren vielleicht doch nicht ganz so erfolgreich, aber du hast recht, ja, da an die habe ich gar nicht gedacht. Das Album Saturday Night Fever ist bis heute der zweitmeistverkaufte Soundtrack in den USA. Nach welchem Soundtrack?
Ich habe keine Ahnung. Da kommen so viele in Frage.
Nein, ich blute nicht. Er ist es, mein Bodyguard.
Nein, ernsthaft?
Ja, es ist Bodyguard. Genau, Bodyguard von Whitney Houston ist der meistverkaufteste Soundtrack in den USA. Im Sommer 1978 waren für einige Wochen die ersten drei Plätze der US-Charts fest in der Hand der Brüder Gibb. Die ersten drei Plätze im Sommer für einige Wochen. Gleichzeitig waren sie mit zwei weiteren Hits in den Top 10, Platz 5 und Platz 7 vertreten. Das haben neben ihnen nur noch die Beatles geschafft. Gleichzeitig 5 Songs in den Top 10 von den Charts. Ja, das einfach nochmal so als zum führen Weg quasi.
Aber nochmal zum Bodyguard. Weißt du, wer der Songtexter von I Will Always Love Yous?
Nein. Otto Waalkes.
Dolly Parton. Oh. Von der stammt der Song im Original.
Okay. Ja, die kenne ich tatsächlich. Alte Country-Sängerin, wenn
ja,
mich
gut.
nicht alles.
Dolly Parton muss man kennen. Von ihr stammt ein sagenhaftes Zitat.
Ja.
It takes a lot of money to look this cheap.
Ja, da fallen mir jetzt einige ein, wo das wunderbar reinpassen würde. Courtney Love wäre die erste, wo ich mir denke.
Ja, ich glaube, die steckt gar nicht mal so viel Geld da rein.
Das stimmt, aber sie lookt sehr cheap.
Ja.
Unser Salat ist fertig. Wie heißt er nochmal? Smashed Cucumber
Salad oder Pai Huang Hua.
Okay. Ich freue mich drauf, ihn wieder zu kosten. Für unsere Hörer natürlich vielen Dank wieder fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, teilt unsere Podcasts, hört unsere alten Folgen an, empfehlt sie weiter, schreibt uns auf Twitter unter
Platten-Teller oder Plattentellerpod.
Bei Instagram, genau. Und ansonsten macht gerne unser Essen nach.
Eine Anmerkung habe ich noch. Vor dem Servieren habe ich noch ein wenig Chiliöl über den Salat gegeben. Weil irgendwo muss der Spaß ja auch herkommen, ne?
Okay, also es ist scharf.
Und jetzt Robert muten und essen. Ich kann jetzt Robert erstmal nur beim Essen zugucken. Aber es knuspert auf jeden Fall schon wieder sehr gut. Knackige Gurke.
Also.
Spätsommer. Spätsommer.
Ich muss tatsächlich sagen, jetzt kommt erst die Chili durch. Aber ich liebe Gurkensalat.
Ich auch.
Und es ist schön, ihn auch einfach mal in einer anderen Art und Weise zu essen. Was ich gut finde, ist durch die Chili, mein Mund wird ganz schnell trocken und der Gurkensalat bringt eine gewisse
Erfrischung.
Da würde ich jetzt einfach weiter essen. Mir schmeckt es sehr gut.
Das freut mich.
Schaut euch das Rezept auf zärtliche Cuisine.
Cuisine,
ich werde es nie lernen.
Nein.
Glaube ich, egal. Geht auf Julias Blog. So, den Link gibt's bei uns in der Episodenbeschreibung.
Genau.
Super. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa.
Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten?
Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.